Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wann beginnt Weihnachten und wann hört Weihnachten auf? Eigentlich eine einfache Frage, über die aber viel Uneinigkeit besteht und in unserer Gesellschaft auch viel Unwissen. Die Weihnachtsmärkte beginnen weit vor Weihnachten und schließen bereits, bevor Weihnachten dann überhaupt begonnen hat. Ich denke, hier heute Morgen können wir uns über den Beginn von Weihnachten sicherlich schnell einigen. Weihnachten beginnt mit den Gottesdiensten am Heiligabend. Wann Weihnachten aufhört, darüber wird es auch bei uns hier bestimmt verschiedene Meinungen geben. Für einige endet Weihnachten nach der sogenannten Weihnachtsoktav, das heißt am 1. Januar, dem Tag der Beschneidung Jesu. Halt, sagen andere, das kann so nicht sein. Schließlich gibt es ja noch den 6. Januar, Epiphanias, den Tag, an dem die Ostkirchen die Geburt Jesu feiert. Wann endet Weihnachten dann? Wenn die Stadt Herne die Abführtermine für die Weihnachtsbäume festgesetzt hat? Kann ja auch nicht sein. Leider, vor allem bei Protestanten, ist in Vergessenheit geraten, dass sowohl der Osterfestkreis als auch der Weihnachtsfestkreis jeweils 40 Tage haben. In Anlehnung an die 40 Tage Jesu in der Wüste, die 40 Tage der Sintflut und so weiter. Und nach der Tora musste 40 Tage nach der Geburt eines Jungen ein Opfer zur Reinigung der Mutter dargebracht werden und der Neugeborene dargestellt werden. Das heißt, vor Gott gebracht werden im Tempel. Das heißt, Weihnachten endet eigentlich mit dem Fest der Darstellung Jesu im Tempel. Den Text haben wir gerade gehört, also am 2. Februar. Das, finde ich, ist eine gute Nachricht für alle, die Weihnachtsdeko mögen und ihre Wohnungen entsprechend geschmückt haben. Sie oder ihr dürft mit gutem Gewissen die Weihnachtsdeko also noch lange stehen lassen oder auch hängen. Warum nun der biblische Bericht aus Lukas 2, das wir gerade als Evangelienlesung gehört haben, warum der neben seinem eigentlichen liturgischen Ort, nämlich am 2. Februar, zusätzlich dann noch als Evangelienlesung für den Sonntag nach Weihnachten vorgesehen ist, das kann ich mir nur so erklären, dass dieser wichtige Text nicht einfach unter den Tisch fallen soll. Und das, finde ich, ist gut so. Wir haben vorhin gehört, neben Maria und Josef spielen zwei weitere Personen bei der Darstellung Jesu im Tempel eine wichtige Rolle. Hanna und Simeon. Beides Menschen, die ihr Leben lang auf den Messias gehofft und gewartet haben. Zwei Personen, die unbedingt zur Schar der Weihnachtsfiguren, also Engelhirtenweise, hinzugehören. Und einen von diesen beiden möchte ich uns heute vor Augen halten, und zwar ganz wörtlich, nämlich mit einem Bild, das ist ein Holzschnitt von Walter Habdank. Ich muss zugeben, ich bin eigentlich kein Freund von Holzschnitten. Das hat einerseits mit meinem Kunstunterricht in der Schule zu tun, da mussten wir nämlich Linolschnitte machen. Nun kann ich noch nicht mal mit dem Bleistift vernünftig umgehen, geschweige denn noch mit so scharfen Messern, da habe ich mir nur einen Finger geschnitten. Zu anderen geht es mir so mit Holzschnitten, die sind oft, wie man so sagt, holzschnittartig, zu grob, zu kantig. Ich mag lieber so Bilder mit fließenden Übergängen wie bei Aquarellen. Dies ist wirklich der einzige Holzschnitt von Walter Habdank, der mich angesprochen hat. Und es gibt zwei Dinge in diesem Bild, die mein Interesse geweckt haben. Zum einen die Hände. Eigentlich mehr die Sanftheit. Die Zärtlichkeit und die Liebe, mit der diese großen, knochigen, von Arbeit oder vielleicht auch dicht gezeichneten Hände das Kind umfassen. Was Simeon da in seinen Händen hält, das ist unendlich kostbar für ihn. Da spüre ich diesen Bild ab. Und das andere, das sind die Augen. Und obwohl es ja eigentlich ein Schwarz-Weiß-Druck ist, finde ich, diese Augen des Simeon, die strahlen. Und sie sind neben den Händen das Erste, was mir bei diesem Bild aufgefallen ist. Augen, die auch strahlen und leuchten, irgendwie von tief innen. Und diese Blicke, diese Augen umfassen das Kind genauso wie die Hände. Ein Bild voller Freude, voll Frieden, aber auch Energie. Und zu Simeon und diesem Bild fällt mir die Liedstrophe von Paul Gerhardt ein: Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und wenn ich nun nichts weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Und dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Und bei diesen strahlenden Augen fallen mir Gleichnisse Jesu ein. Das Gleichnis von der kostbaren Perle und das Gleichnis vom Schatz im Acker, in denen die große Freude über das Finden des Schatzes der Perle im Mittelpunkt steht. Simeon hat diesen Schatz seines Lebens gefunden. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Man spürt, wie fasziniert, hingerissen, ja verliebt und unendlich froh Simeon ist. Sein Leben hat Erfüllung gefunden. Für ihn ist die Zeit da, wo er sagen kann: Ich bin bereit zu sterben, denn ich habe ein erfülltes Leben gehabt. Ha, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Simeon hat das Glück seines Lebens gefunden. Mehr braucht er nicht, mehr will er nicht. Er hat alles, was er sich je gewünscht und erträumt hat. Ganz ehrlich, liebe Schwestern und Brüder, ist das nicht eine beneidenswerte Sache? Wünschen wir uns das nicht insgeheim ja auch? So zufrieden, so glücklich, so von tiefer Freude erfüllt zu sein wie Simeon, das Glück unseres Lebens zu finden? Und da lohnt es sich dann, in den Text zu schauen und zu fragen: Was können wir von Simeon lernen? Worin kann er uns Vorbild sein? Welche Hinweise stecken in unserem Text, die uns helfen, auch die Erfüllung unseres Lebens zu finden? 3 Punkte. Der erste: Es lohnt sich zu warten, beziehungsweise es lohnt sich, den Verheißungen Gottes zu vertrauen. Simeon wartete auf den Trost, wörtlich heißt das die Rettung Israels. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist: Er werde den Tod nicht sehen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Inzwischen war Simeon allerdings alt geworden. Wie viel Spott wird er wohl gehört haben in all den Jahren seines Wahrens, wenn er durch die Straßen Jerusalems zum Tempel ging? Na, Simeon, mal wieder auf dem Weg zu deinem Heiland? Ja, glaubst du denn immer noch, dass du ihn treffen wirst? Ach du mit deiner Verheißung. Wo bleibt er denn, der Retter? Simeon hatte nicht mehr als dieses Wort Gottes, was ihm zuteil geworden war. Aber er hat daran festgehalten. Festgehalten an der Verheißung Gottes und dem unbeirrbaren Glauben, dass Gott seine Verheißungen wahr macht. Und wenn wir ihn fragen könnten: Simeon, woher bist du dir so sicher, dass der Messias wirklich kommt? Dann würde er antworten: Aus den Heiligen Schriften, die ihr Bibel nennt. Ich habe sie gelesen, immer wieder, bei Jesaja, bei anderen. Das ist voller Verheißungen. Und einige sind schon wahr geworden, andere werden es, da bin ich sicher. Gott lügt nicht. Von Martin Luther ist der Satz überliefert: Die Bibel ist die Krippe, darin der Heiland zu finden ist. Und das heißt für uns: Auch unsere Augen können den Heiland sehen, ihn entdecken, wenn wir uns an die Schriften der Bibel halten, darin lesen, allein und gemeinsam. Vor einigen Jahren hat mir ein Freund von dem Adventstreffen seines Hauskreises erzählt. Normalerweise hat er als Leiter am Ende des Jahres den anderen ein mutmachendes Wort für das kommende Jahr gesagt, und in dem Jahr konnte er das nicht, weil sein eigener Glaube schwer angefochten war. Er wusste nicht, was er sagen sollte, er fand keine Worte. Und dann hat er mir erzählt, dass er einfach aus den Texten der fortlaufenden Bibellese, das war damals Jesaja, die letzten Kapitel, dass er aus diesen Texten einfach alle Verheißungen Gottes aufgeschrieben hat, einfach untereinander, für sich selbst und für die anderen. Und er hat mir erzählt, als ich sie dann alle da so sitzen sah und vor meinem inneren Auge sah, die hat das erlebt, der trägt schwer daran und so weiter, da wurde mir klar, dass jede und jeder von uns mühselig und beladen ist. Und dann hat er die alten Verheißungen, 2500 Jahre alt, einfach vorgelesen. Und tief bewegt hat er mir erzählt, du glaubst gar nicht, welche Wirkung das gehabt hat. Auch sein eigener Glaube wurde neu gestärkt durch das schlichte Lesen der Verheißungen Gottes. Wenn unsere Augen den Heiland sehen sollen, dann haben wir die Bibel, in der sich Jesus von uns finden lässt. Deswegen lasst uns immer wieder neu zu dieser Krippe, wie Martin Luther das genannt hat, gehen, um dort unseren Heiland zu sehen. Simeon hat den Verheißungen Gottes vertraut. Er hat gewartet. Er hat sein Vertrauen, seine Hoffnung nie aufgegeben. Auch wenn andere ihm seinen Glauben madig machen wollten. Und Simeon hat erlebt, es lohnt sich zu warten. Zu warten, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Das Zweite, was wir von Simeon lernen können, es lohnt sich, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Simeon kam auf Anregen des Heiligen Geistes in den Tempel. Und als die Eltern Jesus in den Tempel brachten, um zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und lobte Gott. Wie der Heilige Geist Simeon angeregt hat, genau an diesem Tag in den Tempel zu gehen, das steht hier nicht. Aber Gottes Geist wirkt eben auf vielfältige und unterschiedliche Weise. Aber es gibt sie, diese Zeichen, Hinweise Gottes in unserem Leben. Wichtig ist, offen dafür zu sein, hörfähig dafür zu sein. Und auch das braucht Übung, genauso wie das Lesen in der Bibel. Nun ist eigentlich schon der Name des Simeon-Programms. Simeon bedeutet im Hebräischen übersetzt ins Deutsche der, der hört, der Hörende. Ich glaube, das Wichtigste für uns als einzelne Christen und auch als Gemeinden ist das Hören neu zu lernen. Das Hören auf Gott. Er will ja zu uns reden, wenn wir ihm Gelegenheit dazu geben. Aber mal ehrlich, wie viele Chancen geben wir Gott, überhaupt zu uns zu reden, uns durch seinen Geist anzuregen, so wie hier den Simeon. Da kann Simeon ein Vorbild sein. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich viel zu schnell beim Handeln bin und das Hören zu kurz kommt. Wie wäre es denn, das Hören vor das Handeln zu setzen? Beziehungsweise mein Handeln mehr vom Hören bestimmen zu lassen und nicht von Meinungen, Vorschlägen, Ideen, die zwar alle gut gemeint sind, aber die Frage ist doch, ob sie dran sind. Das können wir, das kann ich nur herausfinden durch Hören. Durch Offensein für den Heiligen Geist. Geben wir doch Gott wieder mehr Chancen, uns durch den Heiligen Geist leiten zu lassen. Und das Dritte, es lohnt sich, offen zu sein für Gottes Wege, die oft anders sind als unsere Vorstellungen. Im Lauf seines Wartens hat Simeon sicherlich Vorstellungen entwickelt, wie der Heiland, wie der Messias aussehen würde. Noch wir machen uns alle immer wieder Vorstellungen, wie es sein sollte, sein könnte, wenn Gott denn handelt. Das ist ja nicht verkehrt. Es ist auch gut, sich über die verschiedenen Vorstellungen miteinander auszutauschen. Allerdings dürfen wir uns nicht an unsere Vorstellungen klammern und meinen, Gott müsse dann genauso handeln, wie wir uns das vorstellen und wünschen. Was sah Simeon denn damals im Tempel? Ein armes Paar mit einem Kind. Die hatten noch nicht mal Geld für das übliche Opfer, sondern mussten sich mit zwei Turteltauben begnügen. Also wirklich nichts Außergewöhnliches. Außerdem an der Sprache als Galiläer erkennbar. Die kamen für fromme Judäer gleich hinter den Heiden und Samaritanern. Die noch sehr junge Frau und der Mann, dessen Hände von schwerer Arbeit gezeichnet waren, machten nicht viel her und das Kind auch nicht. Vielleicht hatte Simeon bislang an einen Spross aus einer angesehenen Jerusalemer Familie gedacht, die vielleicht ihren Stammbaum bis auf dafür zurückführen konnte, oder an jemanden aus einer Priesterfamilie, das wären ja auch gute Voraussetzungen. Aber Simeon ist offen für Gottes Wege. Und deshalb kann er in diesem Kind des armen Paares aus Galiläa den Messias erkennen. Simeon ist zwar alt, aber er erscheint in seinem Denken beweglicher als manche, die zwar jünger sind, aber in ihrem Denken viel unbeweglicher, weil sie sich klammern an ihre Vorstellungen, an die sie sich gewöhnt haben. Mich fasziniert dieser alte Mann Simeon. Er ist für mich ein Vorbild im Vertrauen auf Gottes Wort, im Hören und mit seinem offenen Denken. Und mich faszinieren die Hände und die Augen in dem Bild von Walter Habdank. Ja, das möchte ich auch. Diese tiefe Freude, diesen Frieden, diese Erfüllung. Du, Herr, hast uns für dich geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. So hat das der Kirchenvater Augustin in einem Gebet formuliert. Manchmal wird es uns bewusst, manchmal gestehen wir uns ein, wie arm und leer und unerfüllt unser Leben ist, weil wir die Quelle des Lebens verlassen haben. Und wie großartig zu erkennen, dass es einen gibt, der uns wieder mit Gott zusammenbringen will und kann. Der Heiland, der Retter, Jesus Christus. Nunc dimittis, nun lässt du dahingehen deinen Knechten Frieden, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Dieser Lobgesang des Simeon gehört seit über 1200 Jahren zum täglichen Nachtgebet der christlichen Kirche und wird bis heute in Klöstern und Lebensgemeinschaften aller Konfessionen am späten Abend gebetet, weil wir am Ende eines jeden Abends darauf angewiesen sind, im Frieden zu ruhen. Und diesen Frieden haben wir, wenn wir wie Simeon in Jesus den Schatz unseres Lebens gefunden haben. Mit Simeon vor Augen wünsche ich uns, mir und jedem von euch, dass unsere Ohren aufgehen, dass wir das Reden Gottes hören, dass unsere Herzen aufgehen und wir offen werden für das Anregen des Heiligen Geistes, dass unsere Augen aufgehen, zu strahlen beginnen und leuchten, weil wir den Schatz unseres Lebens gefunden haben. Und dass dann auch unser Mund aufgeht von dem, was uns erfüllt, und wir wie Simeon zu Lobsängern werden und dadurch zu Zeugen des Heilands, Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.